Herzlich willkommen zu Folge 294 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder.
Yay!
So gut wie jede Woche.
Und, wunderbar. Guten Tag.
Hallo. Es ist immer noch dasselbe Jahr.
Ja, immer noch 2026.
Das bleibt jetzt auch erstmal noch so.
Genau, ein bisschen.
Für die nächsten Wochen und Monate.
Ja.
Aber ja.
Ja. Nicht viel los weiterhin, ne? Also auch diese Woche, ich habe mich schwer getan, überhaupt ein paar Nachrichten aufzuschreiben. Ja, also genau, ist halt eben das typische Winterloch, ne? Das ist ja eigentlich manchmal oft sogar viel schlimmer als das Sommerloch. Und da hängen wir voll drin. Könnte ein bisschen kürzer werden heute, aber ja gut, wir wollen es auch nicht übertreiben. In dem Sinne können wir aber mal einsteigen mit den Sachen, die wir zusammen gesammelt haben diese Woche. Und da fangen wir mal an mit Jubiläen natürlich. Es ist ja Anfang Januar gewesen. Was ist natürlich da immer gewesen? Die guten alten CES-Präsentationen von Steve, als er noch da gewesen ist. Ne? Die haben sie dann nach der iPhone-Präsentation irgendwann aufgehört. Aber damals wurde ja immer zur CES dann neuer heißer Scheiß vorgestellt. Und deswegen sind ja viele berühmte Sachen jetzt hier Anfang Januar vorgestellt worden. Wir haben dieses Jahr drei Jubiläen gehabt, wenn ich das richtig mitgelesen habe. Einmal fangen wir an mit der Mac Mini. Der hatte seinen Start am 10. Januar 2006. Der wird 21 Jahre alt dieses Jahr. Wow, volljährig. Ja, also US-volljährig. Ne? Aber der hat schon ganz gut was auf dem Buckel. Das MacBook Pro hat auch 20 Jahre auf dem Buckel dieses Jahr. Ne? Also 10. Januar 2006 vorgestellt worden. Also gleichzeitig, ne? Mac Mini und MacBook Pro. Und habe ich jetzt falsch gerechnet? Das muss doch dann... Muss dann 2007 gewesen sein. Ich habe mich wahrscheinlich vertippt. Das MacBook Pro soll 20 Jahre alt sein. Und hatte aber auch einen langlaufenden Vorgänger. Und zwar das gute alte PowerBook. Ich kannte die ja noch. So in meiner Studienzeit habe ich noch einige Leute mit den PowerBooks rumlaufen sehen. Die waren auch schon geiler, heißer Scheiß damals. Ne? Die wollte auch immer jeder haben. Das war schon ein Burner. Und die PowerBooks, die gab es ja dann schon seit 1991. 21. Oktober 1991 habe ich da nochmal nachgelesen, ist dann die Zeit vom PowerBook gewesen und damit dann der Start von diesen transportablen Mac-Systemen bei Apple. Ne? Ja, und wie Steve damals zu der Umbenennung im Prinzip ja letzten Endes dann auf MacBook Pro gesagt hat, ja, we are kinda done with power. Ja, natürlich sich referenzierend auf die Power-PC-Prozessoren, wo der Name herkam. Und wurden ja damals gerade quasi outgefahren. Naja, okay, das kam noch. Ne? Aber sie hatten wahrscheinlich schon eine Ahnung, dass sie das mal machen werden. Ne? Das kam ja dann erst 2000. Nee, Moment, das ist der Switch gewesen, oder? Ich glaube, die MacBook Pro, sie waren die ersten Intel-Maschinen. Boah, das ist so lange her, das ist immer alles schwer aus dem Kopf.
Ich glaube auch.
Ja. Ich meine, das war die Umstellung. Ne? Also die PowerBooks, das hat ja auch Sinn gemacht, das waren mit dem Power-PC-Prozessor drin, die PowerBooks, die leistungsfähigen. Und da sie das logischerweise für die Intel-basierten nicht beibehalten wollten, haben sie dann gesagt, ja, ne, wir sind durch mit Power. Und deswegen haben sie das dann MacBook Pro genannt. Ja, also wenn du mich fragst, MacBook Pro finde ich eine gute Bezeichnung für die Pro-Serie. Fand ich immer gut.
Fand das Naming auch gut. Also, ich finde das auch sehr passend, sehr clean und
ja, und lässt halt eben Raum für andere Modelle, so wie sie dann halt eben später noch das R eingeführt haben oder damals zu der Zeit ja dann auch das Nicht-Pro-Modell, ne, als günstiges noch Polycarbonat-Modell verkauft haben.
Hm. Ja. Ja, und ich finde auch Pro allgemein natürlich auch als Wording gut zu übernehmen, egal ob es bei den iPhones war oder beim iMac Pro, den es ja gab, ne? Mhm. Und witzig, aber passt eigentlich der Mac Studio gar nicht so richtig da rein. Ne? Also streng genommen wäre das eher so ein Mac Mini Pro, ne? Oder sowas. Oder
ein Mini Pro wäre das eigentlich. Mac Pro
passt nicht eigentlich, ne? Mac Pro gibt es ja schon.
Ja, aber also Mini Pro, da wird bestimmt Marketing gesagt haben.
Ja, das glaube ich auch.
Mini Pro klingt nicht Pro gut. Genug.
Ja, genau. Und Mac Studio. Pro gibt es schon. Also von daher war das wahrscheinlich, aber Studio passt irgendwie eigentlich nicht wunderbar da rein.
Ja, das ist was außer der Regel. Ne? Bisschen seltsam nach der Benennung. Aber man muss manchmal irgendwelche Krücken machen.
Man könnte einen Mac Air nehmen, aber statt Mac Mini und dann den Mac Studio. Aber gut, dann bleibt das mit dem Pro das Problem, das ist ein Mac Pro schon. Aber wenn der Mac Pro jetzt wegstirbt, dann haben wir ja den Namen wieder frei. Hm. Also dann würde es ja vielleicht gehen. Aber auf der anderen Seite ist der Mac Mini ja ein sehr alteingesessener Kollege vom Namen her, deswegen auch gut, dass er bleibt. Und
ja,
passt ja auch Mini, ne? Also er ist ja wirklich Mini.
Da bin ich auch ein großer Fan von. Also weiß nicht, ob das Mini dem gerecht wird, ja. Damals war es halt eben ein Mini, ganz klar, ne? Heute ist es halt eben der Standard-Desktop-Rechner, deswegen eigentlich.
Ja, aber er ist ja vom Formfaktor her schon Mini.
Ja, aber jetzt im Vergleich heute nicht mehr, weil es ja gar keinen Desktop-Rechner mehr gibt. Also damals gab es halt eben, ne, den PowerPC. Also
offiziell gibt es ja den Mac Pro noch.
Ja, das ist halt eben genau der Punkt, aber so offiziell in Anführungsstrichen. So, und der Mac Studio, der ist ja auch nicht viel, jetzt ist er etwas größer. Der ist
schon deutlich größer.
Ja, jetzt nach der Überarbeitung ist er dann vom Footprint jetzt größer. Ja, ja. Höher war er natürlich die ganze Zeit. Aber ja, gut. Ist jetzt nicht so wesentlich, dass ich den jetzt Mini und
ja, aber Mac Mini ist ja auch ein gewohnter Name, ne?
Also ja, schon klar. Gut,
dass sie den gelassen haben. Und wie gesagt, der Studio passt irgendwie vom Naming so gar nicht, ne? Vor allem, dann gibt es da noch dieses Studio-Display, ne? Das irgendwie.
Oh, nee, heute also fangen wir nicht mit dem Studio-Display an.
Ja, aber ne, also irgendwie passen da für mich die Namings nicht so ganz beieinander.
Ja,
genau. Bei den Pros haben sie eigentlich was Gutes geschaffen, um zu sagen, okay, das ist halt die Pro-Series, das macht ja auch Sinn. Und wobei das natürlich, finde ich, heutzutage auch, also gerade seit den Apple Silicon so ein bisschen, also klar sind das immer noch leistungsstärkere Geräte, das meine ich nicht, aber ich finde, das lässt die normalen, so die Airs oder so mal so darstellen, als wenn die langsam sind, ne? So, das ist ja gar nicht so. Also die sind ja unfassbar leistungsstark, die Geräte, ne? So, und
wobei die Differenzierung, jetzt das Air ist vielleicht nicht von der perfekt, das ist ja auch eine historische Bezeichnung jetzt für den passiv gekühlten und den aktiv gekühlten dann halt eben das MacBook Pro oder halt eben MacBooks ohne Pro. Haben sie jetzt länger nicht mehr gemacht, ne? Aber gut, irgendwo müssen sie da mal wieder ein bisschen Konsistenz reinbringen. Ne? Tja, nur ein bisschen schade, dass sie das klassische MacBook irgendwie so komplett haben fallen lassen. Warum nennt man das Pro, wenn man das andere nicht mehr hat? Ne? Und vielleicht warum ist das jetzt ein R? Warum haben sie das nicht einfach wieder MacBook genannt? Naja, gut, aber prinzipiell auf jeden Fall schöne Runde gemacht. Mac Mini, um gerade eben nochmal die Ehre zu erweisen, auch mit 21 jetzt hier, natürlich auch ein großartiges Ding. Ich liebe den Mac Mini. Ja, ich weiß nicht, wie viele Mac Minis ich in den 21 Jahren gekauft habe. Ja, also einige. Ja, zumindest. Also ich habe immer so hin und her gewechselt. Wenn es ein iMac gab, der gut war, habe ich den gekauft. Ansonsten Mac Mini. Und natürlich muss ich noch mal einmal gerade das gute alte BYOD erwähnen, ne? Wo wir von der Neuvorstellung vom Mac Mini sprechen. Steves legendäres BYOD. Ja, damals war ja Vuzivük so in aller Munde. Ja, hat heute, glaube ich, auch jeder Zweite vergessen, was das hieß. Ne? What you see is what you get. Der Mac Mini war eben BYOD. Ne? Bring your own. Was war das? Ich glaube, ich habe es falsch gesagt.
Ne? BYOD, Bring Your Own Device.
Bring Your Own Keyboard and Mouse war das aber doch. Oder ist das wirklich BYOD gewesen? Bring Your Own Devices? Ah, okay. Ja, Bring Your Own Devices, ne? Ja, okay. Ich dachte, es war... Oder war es was anderes? Jetzt muss ich auch noch mal fragen.
Keine Ahnung.
BYOD Apple Mac Mini. Bring Your Own Device. Ach nee, das ist Bring Your Own Device. Das ist irgendwie diese... Was ist denn das
dann? Das war ja mehr im Zuge von den Smartphones, nur dass du deine eigenen...
Ja, ja, aber dann war das was anderes. Bring Your Own Keyboard and Mouse. Biocam. Nee, aber irgendwas hat Steve da damals gesagt. So, ich kann es gerade nicht mehr reproduzieren. Schreibt es mir gerne, wenn es euch einfällt. Irgendjemand weiß es jetzt gerade sowieso. Ja, aber ist legendär gewesen, weil war ja das einzige Apple-Produkt, was halt eben komplett ohne externe Geräte gekommen ist. Und deswegen natürlich dann auch das einzige Gerät, was man jemals regulär irgendwo im Einsatz gesehen hat, wo dann irgendwie eine Windows-Tastatur an dem Mac Mini dran gewesen ist, weil die Leute sich dann gespart haben, irgendwie eine Mac-Tastatur zu kaufen. Hm. Naja, gut. Aber war eine schöne Zeit, war natürlich eine sehr kostengünstige Zeit. Hat man einfach nur schnell sich dieses kleine Ding hingestellt. Ist natürlich ein wunderschöner kleiner Server gewesen. Das war auch so die Zeit, wo man in seinem Heim einen eigenen kleinen Videoserver haben wollte, um irgendwie aufgenommene Videos streamen zu können. Oh ja, und es gab noch so Online-Videorekorder und diese Sachen, wo man die dann aufnehmen lassen und runterladen zum Angucken konnte später. Alles semi-legal natürlich, aber ja, so war das damals. Und ja, dann hat man halt eben da so einen Server gehabt und da konnte man auch so einen Mac Mini wunderschön einfach anlassen und dann streamen lassen für die Streaming-Box im Wohnzimmer und so. Ja, aber keine Ahnung, warum mir das gerade einfällt. Habt ihr das auch damals gemacht?
Nee, tatsächlich
nicht. Nicht? Also, was ist denn da los?
Also das erste Apple TV sah ja aus wie ein Mac Mini, den hatten wir dann.
Ja, den hatte ich nicht, aber das war das auch
war der erste, glaube ich.
Ziemliches Möhrchen, dieses heiße Ding, meinst du, ne? Mhm. Ja, das ist ja richtig heiß geworden. Das war natürlich irgendwie ein sehr komisches Kompromissding.
Und mit eigener Festplatte, wo du dann deine Filme drauf speichern konntest.
Mhm. Ja, aber war ganz schön teuer, ne? Also ich habe mir das damals nicht geleistet, weil mir das irgendwie zu teuer war. Vor allen Dingen, man konnte, was der machen konnte, konnte man halt eben richtig schön hier irgendwie mit einem laufenden Rechner im Hintergrund, zum Beispiel dem Mac Mini, und dann halt eben so ein kleines Streaming-Böckchen. Ich hatte da irgendwie von irgendeinem der Hersteller, die Festplatten machen oder sowas, dann da mal so ein 50 Mark Streaming-Box-Ding gehabt, was dann irgendwie so alles Mögliche streamen konnte und habe dann diesen Kram dann darüber einfach abgerufen und angeschaut. Das ging, war halt eben alles genormt. Natürlich war das geil bei Apple, ne? Sie haben ja damals extra dieses, wie hieß es nochmal, die Oberfläche, wo man die Fernbedienung benutzt hat.
Boah, das ist Oberfläche.
Das war ja auf dem Mac Mini bestimmt auch drauf, ne? Da hast du ja bestimmt auch quasi, da bist du, glaube ich, nur in dem Interface drin gewesen, ne?
Was du meinst, die Remote oder was?
Ja, du hast mit der Fernbedienung konntest du das ja später auch bei den Macs machen. Die Mac Minis, die iMacs, die hatten ja auch eine ganze Zeit lang alle immer die Fernbedienung mit dabei, weil du in diesen Streaming-Modus gehen konntest, der dann Vollbild war, wo du dann halt eben irgendwie deine Musik hören und Videos gucken konntest und so. Mir fällt gerade der Name nicht ein, das ist alles sehr lange her und viel gar nicht drüber gesprochen. Aber damals war das schon toll. Also das ist irgendwie eine Innovation gewesen, dass man das so auf jedem Gerät machen konnte. Man konnte das sogar auf dem MacBook Pro machen. Ne? Fernbedienung in die Hand nehmen. Die
Air-Empfänger, ne?
Mhm, genau.
Ich hatte die Apple TV-Fernbedienung nicht für Filme, aber mal für eine Präsentation benutzt zum Steuern. Das war auch super praktisch.
Ja, genau. Habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht, sogar in der Hochschule.
Weil der Empfang auch echt gut war. Also das war keine, die du so krass Pointing hinreichen halten musstest und sowas.
Ja, genau. Gut, im Hochschulbetrieb oder so, da ist das ein bisschen nervig gewesen. Da habe ich mir dann auch irgendwann so eine Funkgeschichte von Logitech noch gekauft, nur dafür. Aber also das einzige Problem ist dann irgendwie, wenn du dann so von ganz hinten im Klassenraum versuchst, dann irgendwie weiter zu blättern, und dann kommst du nicht mehr an mit deinem IR. Ne? Ja, weil gerade die Sonne rausgekommen ist. Naja, gut, so, und dann gibst du das irgendwann auf. Aber eine Zeit lang habe ich das tatsächlich benutzt und auch sogar im professionellen Setting benutzt. Na gut. Ja, also Mac Mini ist 21 Jahre, MacBook Pro 20. Und dann haben wir natürlich noch ein iPhone-Jubiläum, 9. Januar 2007. Das war ja dann ein Jahr später als die anderen Modelle. Da haben wir dann die iPhone-Vorstellung gehabt, ne? 9.01.2007 haben wir ja heute immer noch auf den Screenshots immer drauf. Und
9.41 Uhr.
Genau, 9.41 Uhr, die legendären.
Oder wenn du dein iPhone mit dem Mac verbindest und eine Videoaufnahme machst.
Ja, genau. Wird das auch gesetzt. Also, man sieht das ja überall und vor allen Dingen ja auch für die unterschiedlichen Produkte, die unterschiedlichen Zeiten. Ne? Apple hat ja immer aufgepasst und genau auf die Uhr geguckt und dann entsprechend aufgeschrieben, was wo ist. Und ich nehme mal an, wenn du jetzt ein iPad verbindest, dann wird das dann, ich habe es gerade nicht aus dem Kopf, was das iPad für eine Uhrzeit hatte, aber dann ja eine andere Uhrzeit haben.
Ich glaube, die haben alle 9.41 Uhr.
Ja, also iPad glaube ich 9.41 Uhr.
Echt? Das, also wenn sie das gemacht haben, dann haben sie es doch wahrscheinlich ordentlich gemacht.
Nee. Also ja, die machen sie ja normalerweise ordentlich, aber ich meine, iPad war 9.41 Uhr. Warte.
Oder war das auch 9.41 Uhr gewesen? Ah, ich glaube, da war irgendwas, dass sie das damals extra gestaged hatten, dass es genau auch 9.41 Uhr gewesen ist. Wo ich mich gerade daran erinnere. Könnte sein. Vielleicht war es genau dieselbe Uhrzeit. Naja, gut. Aber prinzipiell, ja, schöne Sache gewesen. Und ja, um es gerade zu Ende zu sagen, also wir feiern 19 Jahre iPhone dieses Jahr. Haben wir ja schon berichtet. Ne? Dieses Jahr gibt es dann jetzt quasi so das S-Modell von den iPhones. Ne? So TikTok-mäßig. Und nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich der große Wurf kommen zum 20-jährigen Jubiläum. Da freuen wir uns natürlich dann alle jetzt schon drauf. Und ja, das Jubiläums-MacBook Pro, das soll ja dieses Jahr kommen. Da sind wir natürlich noch mehr drauf gespannt, weil kurzfristig jetzt, also kurzfristig im Sinne von wahrscheinlich im September dann irgendwie zu ahnen, dass es da ein Update geben wird. Ja, mal gucken, ob sie sich da was Großes einfallen lassen oder nicht. Ne? Also es gibt ja schon so ein paar Sachen, die ich gerne mal in so einem MacBook Pro drin hätte. Nur so. Face ID. Ne? So. Hätte ja schon gerne mal so ein paar Sachen.
Ja, aber Face ID wird nicht kommen.
Ja, aber dann vielleicht haben sie sich ja was einfallen lassen. Vielleicht haben sie Magic TM verwendet, um die Displaygröße wieder größer machen zu können oder das irgendwo anders hinzupacken, das Ding.
Ich merke schon, du gibst nicht auf. Also.
Ich gebe nicht auf. Ich möchte Face ID haben. Ich möchte Face ID überall haben.
Das, was mich am meisten eigentlich ärgert, ist ja, also jetzt hier gerade mit dem Mac Mini, ne, dass es halt auch nur Apple-Tastatur mit Touch ID oder sowas gibt. Ne? Und was cool wäre irgendwie, wenn ich mein iPhone mit dem Mac koppeln könnte und die Face ID vom iPhone auf meinen Mac entsperren kann.
Ja, das haben sie zum Beispiel auch nie gemacht. Ne? Mit der Uhr haben sie das gemacht, aber
genau.
Mit dem iPhone nicht.
Tja. Weil sie es nicht müssen.
Ja, ich weiß aber auch nicht, warum das so stiefmütterlich behandelt wird. Ne? Face ID, ich hätte das ja überall reingepackt. Ich weiß auch nicht, warum sie das nicht tun. Ne? Und naja gut, wir wollten nicht davon sprechen, aber das Studio-Display, das schreit ja danach, dass sie das da eingebaut hätten. Die Hardware ist alles da, sie hätten nur noch den Sensor einbauen müssen. Verdammt nochmal. Ne? In dem Chip ist doch alles drin. Ah, kann ich mir nicht erklären. Dann hätte ich vielleicht sogar das Geld ausgegeben dafür. Hättest du das dir vorstellen können? Ja, einfach nur, weil das so toll ist. Ah, ne. Ja, ich weiß nicht. Irgendeiner ist der Meinung, das ist so unwichtig, dass es halt eben nicht kommt, weil die Gehäuse so dünn sind. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Na gut, aber so viel zu den Jubiläen, würde ich mal sagen, an der Stelle. Und dann machen wir mal weiter und haben eigentlich nur eine kleine Meldung. Naja, zwei kleine Meldungen haben wir aufgeschrieben. Fangen wir mal an hier mit Emojis. Dieses Jahr gibt es wieder eine Runde Emojis. Unicode 18, ja, haben sie jetzt die Vorschläge für eingereicht bekommen. Und Unicode 18 bekommt natürlich wieder einen Satz neue Emojis. Es ist dann auch der Emojis 18 Satz. In Unicode 18 ist dann auch Emojis 18 drin. Und die angenommenen Vorschläge, das muss jetzt noch verabschiedet werden, die können auch noch wieder rausfliegen, haben wir gelernt. Aber die angenommenen Vorschläge sind jetzt dieses Jahr unter anderem, ich habe jetzt nur ein paar rausgeschrieben, wesentlich ist wahrscheinlich erstmal der mittelmäßig Daumen. Da habe ich mich ja ehrlich gesagt auch schon immer gefragt, warum es den nicht gibt. Ne? So den horizontal gehaltenen Daumen. Jetzt haben sie ihn sogar in beide Richtungen spezifiziert, damit man es auch nicht verkehrt drum machen kann.
Okay.
Ja, genau. Dann gibt es lächelndes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen. Ja, wer hat darauf nicht gewartet? Ja. So ein bisschen suspekt schauen hat mir ja ehrlich gesagt auch schon manchmal gefehlt bei den Emojis. Ne? So, und je nachdem, was sie da jetzt für ein Bild draus machen, könnte das so in diese Richtung gehen. Aber das wollen wir mal abwarten. Dann natürlich der Liebling von allen, der Leuchtturm. Da habe ich mich sowieso schon immer gefragt, warum es den nicht gibt. Ja, wie so als Nordsee-Fans hier in der Familie sind natürlich auch Leuchtturm-Fans und warum gibt es hier keinen Leuchtturm? Die Frage ist tatsächlich schon ein paar Mal da gewesen. einen Meteor gibt es jetzt. Ne? Natürlich ganz wichtig. Einen Radiergummi, den hat es tatsächlich bisher auch nicht gegeben. Da habe ich mich auch gefragt, wie das passieren konnte.
Das hätte ich hören können, dass es den gibt.
Ja, hatte ich auch gedacht, aber nein, gibt es nicht. Dann ein Schmetterling, Monarch, ne, der Orangene mit den schwarzen Pünktchen ist es, glaube ich. Ne? Haben sie jetzt irgendwie drin. Und dann musste ich sehr spucken, weil direkt dahinter in der Auflistung das Fangnetz kommt, mit dem man denselbigen fangen kann. Das haben sie scheinbar auch nicht drin gehabt. Okay, gut. Das ist schon ironisch. Also da musste ich schon sehr lachen. Das war Absicht von demjenigen, der diese Auflistung gemacht hat. Die so direkt nebeneinander zu packen. Sehr schön. Also Fangnetz für Schmetterlinge und sowas. Und dann ganz wichtig natürlich eingelegte Gurke. Bisher gab es ja nur Cucumber. Ne? Also die im Deutschen ist das schwer mit Gurke. Ne? Ich habe das versucht, vernünftig zu übersetzen. Cucumber ist das, was wir so als klassische frische Gurke im Gemüseladen kaufen, ne? Oder in der Gemüseabteilung. Das ist Cucumber, wenn ich das richtig verstehe. Und das hier ist jetzt Pickle. Ne? Das ist das, was im Deutschen die eingelegte Essiggurke ist. Aber die gibt es ja auch nicht eingelegt. Ne? Aber das ist halt eben, in Deutschland gibt es da auch nur Gurke für, glaube ich. Keine Ahnung, habe ich zumindest jetzt nicht gewusst, dass man das irgendwie übersetzen kann. Ja, und Google Translate und Apple Translate haben beide beides jeweils in Gurke übersetzt. Das hat sehr geholfen. Sehr gut. Ja, dann hieß der Satz von Gurke und Gurke. Ja, passt sehr gut. Na gut, also eingelegte Gurke oder Essiggurke ist jetzt auch neu, ist natürlich auch wesentlich. Ja, wer braucht keine eingelegten Gurken? Sehr gut.
Ja.
Ja, Das ist auch schon das Wesentliche. An der Stelle muss man eigentlich dann ein bisschen Geduld mitbringen, glaube ich, denn noch nicht mal Emoji 17, nein, den Vorgänger meine ich, von letztem Jahr, hat Apple bisher eingebaut. In den letzten Jahren sind sie ja immer sehr schnell gewesen mit dem Einbauen von den neuen Emojis, aber dieses Mal sind sie irgendwie irgendwie überhaupt nicht dabei. Und scheinbar Unicode 17 haben sie noch nicht mitgenommen. Und gut. Aber Unicode 18 wird sich auch noch ein bisschen was hinziehen. Das soll dann, glaube ich, im Herbst verabschiedet werden und dann in die Umsetzung gehen. Ja. Wobei Apple in der Vergangenheit oft vorher schon die Icons fertig hatte in der Beta und dann Unicode Beta schon ausgerollt hat. Ja, keine Ahnung, was sich da bei Ihnen geändert hat, dass Sie da jetzt irgendwie so ein bisschen nicht mehr so hinterher sind wie damals. Damals wurde das immer mit sehr viel Tamtam angekündigt und verkauft. Naja.
Ja, also ich kann so viel sagen, die Essiggurke kann man sich auch mit Genmoji generieren lassen.
Ja, okay.
Das habe ich jetzt ausprobiert. Ich schicke sie mal in unser Channel. Der sieht echt gut aus, finde ich, dafür, dass sie generiert ist. Und den Radiergummi auch, hat auch geklappt. Der Leuchtturm sah total komisch aus. Das war so ein Turm mit Licht daneben. Hat er irgendwie nicht so sauber hinbekommen. Den Schmetterling habe ich jetzt nicht ausprobiert und das Fangnetz. Also, ne. Aber falls einer dringend eine Essiggurke braucht, ist sie generierbar mit
Genmoji. Die generierte Essiggurke, die sieht aber sehr konfus aus. Ja gut, das ist jetzt sehr toll, dass wir hier gerade über Bilder im Podcast sprechen, aber das ist eine sehr konfuse Essiggurke. Also warum hat die am Rand keine Pickel?
Ja, jetzt mach doch mal halblang. Also.
Ja, kann ich alles haben. Ist halt eben alles irgendwie ein bisschen schwer für AI. Zumindest für Apples. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja, gut. Aber wie gesagt, Unicode. Ich wollte schon beim nächsten Thema sein. So, lass uns gerade noch hier weitermachen. Dieses Thema. Und zwar haben wir ja aktuell CES. Wir sind ja jetzt gar nicht so die Leute, die irgendwie jetzt die ganze Zeit irgendwie Technikkram von anderen Anbietern berichten, deswegen da nicht viel rausgefallen. So eine Sache, wo meine Augenbraue hochgegangen ist, bei unserem Lieblingszubehörhersteller, der nicht Sponsor dieses Podcasts ist, namens Anker, ist mal wieder was Neues gekommen, wo ich mich sehr freue, wenn das auch in Deutschland kommt. Und zwar haben sie in den USA jetzt vorgestellt und aktuell kann man es jetzt nur in den USA vorbestellen. Es ist dann immer etwas unklar, wann das nach Deutschland kommt und in welcher Variante, weil die sind ja nicht immer steckerkompatibel und hierbei geht es jetzt auch um ein Netzteil mit eingebautem Stecker und da müssen sie natürlich dann für den europäischen Markt immer eine angepasste Version bauen. Das dauert dann oft irgendwie ein paar Wochen oder Monate, bis sie dann da mit derselben Version für den EU-Markt kommen. Das heißt also, es ist ein bisschen unklar wieder, was jetzt den Support hier in Europa angeht. Aber in Amerika haben sie vorgestellt den Anker Nano Charger, 45 Watt Smart Display und 180 Grad Foldable. Da haben sie irgendwie so eine Technik gemacht, was echt ganz faszinierend ist, dass man also diese Prongs, diese amerikanischen Prongs, die erlauben das ja, dass man die so nicht nur einklappen kann, dass die also im Gehäuse versenkt sind, was ja mit dem europäischen Format so leider nicht wirklich geht, sondern sie haben jetzt da irgendwie noch was Neues gemacht, dass es auch um 90 Grad die Richtung wechseln kann. Das heißt also, es kann an der einen Seite vom Gehäuse rauskommen und dann auf der anderen Seite vom Gehäuse, also 90 Grad um eine Ecke quasi. Und das kann man irgendwie mechanisch wohl scheinbar machen. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angucken können, aber klingt irgendwie spannend. Also wer hat das in der Vergangenheit nicht schon mal gehabt, wenn er irgendwo eine volle Steckdosenleiste gehabt hat, wo noch eine Steckdose in der Mitte irgendwie frei ist und dann irgendwie so drei Steckernetzteile so drumherum genau so stehen, dass du das genau nicht mehr eingesteckt bekommst, ne? Und da wünscht man sich ja dann manchmal irgendwie so um die Ecke stecken zu können oder sowas. Und vielleicht ist das besser dafür. Keine Ahnung, muss man sich mal anschauen. Aber wird wahrscheinlich für den EU-Markt nicht kommen. Ne? Anker hat für den EU-Markt auch diese Designs, wo man diesen Stecker anlegen kann, aber das ist natürlich dann der gesamte Stecker, der Euro-Stecker, der natürlich deutlich dicker ist als nur diese Metal Prongs in Amerika, also nur diese Metallpins. Ne? Naja, gut, aber dafür ist das europäische Format wesentlich sicherer. Ja? In Amerika muss man nur mit einer Stricknadel oder sowas zwischen die Geräte, die in der Steckdose stecken, irgendwie so reinfummeln und man kriegt einen Stromschlag. Das kriegt man in Europa zum Glück nicht, weil man ein vernünftiges System gemacht hat. Deswegen vermisse ich die nicht hier in Europa, diese amerikanischen Stecker. Naja, gut. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, Anker hat dieses neue Netzteil vorgestellt, 45 Watt mit diesen faltbaren Anschlüssen und dann halt eben jetzt mit Smart Display. Das haben sie ja jetzt bei der Prime-Serie tatsächlich auch schon überall drauf gehabt. Aber das hier ist halt eben jetzt ein winzig kleines, ne, Anker Nano, ne, 45 Watt. Das ist im Prinzip die Größe wie dieses gute alte 30 Watt Netzteil, was wir vor Jahren immer wieder schon mal oder seit Jahren eigentlich schon immer wieder mal erwähnen. Ich glaube, Thorsten hat es letztlich noch mal erwähnt, dass er das auch immer noch am Benutzen ist. Ich habe das ja auch immer noch überall am Stecken, drei Stück. Und die sind schon die erste Generation, ne? Anker Nano 30 Watt waren das.
PD30 oder so hieß
das. Die wir da damals alle gekauft haben und die waren ja schon toll. Und mittlerweile sind die ja noch kleiner geworden, beziehungsweise haben dann für die gleiche Größe dann eben jetzt 45 Watt. Und dann halt eben dieses Display drauf. Und warum ich das Ganze jetzt berichte, das ist eine Sache, und zwar unterstützen sie jetzt hier offiziell, mir ist noch nicht klar, welche Technik das ist, die sie da verwenden, aber es scheint da jetzt ein Protokoll zu geben, was Kommunikation zwischen dem iPhone und dem Netzteil erlaubt. Apple selber hat das ja so verklausuliert mit diesem Netzteil dieses Jahr auch angekündigt, dass sie da so ein Netzteil haben, was irgendwie bei Bedarf mehr Leistung liefern kann, aber dann abhängig von der Temperatur regelt. Ne, das ist alles so ein bisschen konfus gewesen, zu verstehen, was sie damit meinen. Wenn ich das richtig verstehe, dann geht es darum, dass die Geräte halt eben im Prinzip anfragen können, was sie wollen. Also die können eine Spannung anfragen, die sie wollen, und sie können eine Leistung anfragen, die sie wollen, und das Netzteil liefert ihnen die. Man braucht also dann im Telefon, im Optimalfall, wenn man jetzt keine Alternativen unterstützen würde, bräuchte man dann keinen Spannungskonverter zum Beispiel, um dann die gewünschte Spannung intern erzeugen zu können, um dann auf die intern notwendige Betriebsspannung zu kommen oder sowas. Und letzten Endes könnte man sich da Bauteile sparen, wenn das Netzteil das also vollständig so unterstützen würde. Bisher ist das nicht der Fall gewesen. Bisher war das einfach nur so, dass das einfach eine Quelle war, wo so und so viel Strom möglich gewesen ist, bei so und so viel Volt. Das konnte man dann auch aushandeln. Und dann hat man den halt eben genommen oder nicht, und das Telefon musste dann selber da intern dann die Konvertierung machen. Also wenn man jetzt irgendwie 5, 9 oder 12 Volt Schiene reinbekommen hat und das Telefon braucht intern 3,3 Volt oder sowas, das hat in der Regel unterschiedliche Pfade, die unterschiedliche Dinge brauchen, und dann muss man da natürlich entsprechend die Umformungen machen. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Spannungskonvertierungen, die erzeugen immer Overhead und unnötige Abhitze. Und die Idee also jetzt von diesen modernen Netzteilen ist dann jetzt, dass die Netzteile die Abhitze quasi übernehmen von den Telefonen. Ne? Also die werden jetzt heiß, dadurch, dass sie dann da diese Anpassungen machen, und die Telefone werden weniger heiß, können dadurch dann natürlich schneller laden und haben weniger Thermikprobleme beim Laden, und damit verschiebt man also das Problem in das Netzteil rein, aber mit Absicht, ne? Weil die halt eben das dann besser oder effizienter handeln können sollen. So. Und von der Grundidee eigentlich eine ganz, ganz nette Sache, allein schon jetzt auch bei den Telefonen, die das dann vorgesehen haben, spart man sich dann halt eben die unnötige Konvertierung, das erzeugt weniger Hitze. Kann man sich also einfach merken, dass diese Art von Netzteilen dann jetzt im Prinzip einem das ermöglichen, da weniger Verlusten aufzuladen. Das kann man sich im Prinzip so merken. So. Und ich habe leider noch nicht mitbekommen, wie dieser Standard heißt. Ich werde das mal nachreichen, wenn ich das irgendwo spitz bekommen habe. Das ist bestimmt jetzt irgendwie eine Erweiterung von USB-PD oder sowas. Ehrlich gesagt, ich hatte angenommen, dass das irgendwie proprietär ist, als Apple das in seinem eigenen Netzteil drin hatte. Ich hatte mir gedacht, dass sie da irgendwas Proprietäres gebastelt haben. Die haben das nämlich auch nicht erklärt bei sich selber, was das für ein Standard ist. Und keine Ahnung. Ich werde es mal herausfinden. Auf jeden Fall, es scheint ein Standard zu sein, denn Anker, wie gesagt, unterstützt das jetzt. Und das bringt dann mit sich erstens Geräteerkennung. Das heißt also, auf dem Display von diesem Anker Nano Charger wird dann jetzt angezeigt, dein iPhone 17 Pro wird mit so und so viel Watt geladen. Das zeigt das dann jetzt auch aktiv an und hält dich da auf dem Laufenden. Sagt auch die Temperatur vom Telefon intern. Das scheint wohl mit kommuniziert zu werden. Und ja, letzten Endes irgendwie ein lustiges Ding, dass das also jetzt auf dem Display angezeigt wird von dem Netzteil. Ne? Ja. Na schön. So, und das heißt, auf der einen Seite gibt es jetzt diese Möglichkeit dann hier mit diesem intelligenten Ladeverhalten und da habe ich so ein bisschen was aufgeschaut, weil wir ja auch schon immer wieder mal darüber gesprochen haben, dass die aktuellen Netzteile ja eigentlich immer total Overdose sind, die ja zum Schnellladen alle designt sind und dass man aber ja eigentlich, wenn man jetzt den Akku auch über Nacht in Ruhe gemächlich aufladen können will, eigentlich gar nicht unterstützt wird als Modus. Ne? Wenn man also so einen Quick Charger jetzt mit 30 Watt hat und du schließt da jetzt ein iPhone dran, dann lädt das immer mit 30 Watt, es sei denn, es hat jetzt intern die Einstellung, dass es jetzt hier irgendwie erst später vollladen soll oder so. Aber es lädt dann trotzdem jetzt irgendwie das Minimum dann mit Vollgas. So, und da unterstützt Anker nämlich jetzt hier den sogenannten Care-Mode. Und das ließ mich dann vor allen Dingen aufschauen, weil das ist genau das, was wir in der Vergangenheit da immer wieder mal besprochen hatten, was dann gefühlt so ein bisschen fehlt, nämlich, dass man einfach sagen kann, hey, mach mal nicht so viel Dampf, ne? Ich hab Zeit, ja, lass dir Zeit beim Laden und in ihrem Beispiel, wo sie das vorstellen, ist das halt eben bei denen am Bett, ne? Wo sie das benutzen. Sie stellen es auf Care-Modus, legen es auf den Nachttisch und lassen es über Nacht in Ruhe langsam vollladen, ne? Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man jetzt kein langsam ladendes Netzteil mehr hat. Ich habe natürlich jetzt auch, als ich auf USB-C gegangen bin, mein altes 5-Watt-Netzteil, was ich dann lange Zeit ja am Bett noch benutzt habe zum langsam Laden, habe ich ja dann ausgefasst. Gut, mittlerweile habe ich jetzt diese Station da, wo ich alles mit Schnurlos dran mache. Ist natürlich schon eine schöne Sache. Da würde das natürlich dann jetzt auch fehlen, dass man das unterstützt, aber prinzipiell finde ich es schön, dass sie da sich Gedanken drüber machen und dass sie es jetzt auch in den Netzteilen dann dediziert unterstützen als Modus. Ne? Ja, natürlich haben wir jetzt auf der anderen Seite gelernt, das ist gar nicht mehr so ein Problem heute. Ne? Hatten wir ja vor einigen Wochen berichtet, dass so der aktuelle wissenschaftliche oder technische Stand halt eben mittlerweile ein ganzes Eckchen besser ist, dass also die Anbieter auch ihre entsprechenden garantierten Ladegeschwindigkeiten bei so und so viel Zyklen innerhalb von ein paar Jahren unterstützen, was relativ viel ist, viel mehr als wir eigentlich angenommen hatten vorher. Und deswegen also eigentlich das Problem gar nicht mehr so existiert, aber natürlich jetzt man trotzdem Situationen hat, wo man das vielleicht machen will. Ja. Anker macht da übrigens noch ein Beispiel für die Softwareentwickler da draußen. Bei der Softwareentwicklung ist das natürlich auch noch so ein Thema. Man will das jetzt nicht dann die ganze Zeit immer, wenn man es ansteckt, irgendwie hier mit Highspeed aufladen, ne? Sondern man kann es dann einfach im Care-Modus anstecken und dann lädt es halt eben langsam.
Ja, also ich würde mir da ehrlicherweise immer noch mehr Unterstützung auch seitens Apple wünschen, also ja, gerade auch für die Softwareentwickler.
Das hätten sie natürlich auch einfach in Software machen können, wohlgemerkt.
Ja, also dass man irgendwie durch eine Einstellung, die man Control Center hat, sagen kann, der soll jetzt nicht laden, soll nur Datenverbindung quasi machen. Mhm. Ne? Also das würde ja gerade, finde ich, für die Softwareentwicklung, wenn ich jetzt mein iPhone nutze, echt helfen.
Ja.
Und da wäre ich schon sehr, sehr glücklich drüber. Und weil das nervt mich schon tierisch, weil du bist ja dann auch oft, also ich bin dann so, dass ich mein Gerät eigentlich immer angesteckt lasse, weil ich steck's ja auch nicht ständig ab und an. Ne? So bleibt ja dann angesteckt und dann hast du halt immer ein volles Gerät, was ich eigentlich gar nicht haben will. Ich bin ja sehr froh, dass ich mit meinem iPhone 17 Pro Max eigentlich über 2 Tage komme. Ne? Also ich habe jetzt noch 61%, das heißt, ich komme morgen noch gut über den Tag. Ich verliere so über Nacht irgendwie 4-5%. Wenn ich im Stromsparmodus bin, ne? Und dann komme ich morgen noch über den Tag und dann lade ich das über Nacht wieder voll, ne? So wie das auch sein soll. Und da ist aber blöd, wenn es mal zum Debuggen nutzt. Jetzt habe ich auch noch andere Geräte, aber hat vielleicht auch nicht jeder. Na, so, und selbst da willst du es vielleicht mal auch mal schonen, und da wäre das schon cool, wenn man das irgendwie, also sie können es ja softwaretechnisch also schon lange unterstützen, dass sie sagen, okay, ich lade nicht, ne? So, das ist ja möglich auch bei den Lightning-Anschlüssen schon.
Natürlich geht das.
Sie machen es nur nicht, und das finde ich immer so ein bisschen ehrlicherweise schade. Na, apropos witziger Fun-Fact, man muss mittlerweile, also gerade wenn man ein Projekt hat, was vielleicht ein bisschen größer ist und ein bisschen mehr kopieren muss, und also ich zu Hause könnte ja auch WLAN-Debugging oder mache auch manchmal WLAN-Debugging, weil es echt relativ gut funktioniert bei mir zu Hause, aber ich habe auch eine gute WLAN-Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn du aber das falsche Kabel nimmst, ist USB-C langsam, und zwar deutlich. So. Und da ist mir jetzt mal so aufgefallen, also muss schon auch ein vernünftiges USB-C-Kabel nehmen. Und ich habe das dann mal, weil es mir natürlich Spaß macht, mal ausprobiert und habe dann ein gutes Kabel genommen, was auch mein 10 Gigabit USB-C nutzt vom iPhone Pro. Das hat ja 10 Gigabit als einziges. Das macht dann schon einen riesen Unterschied, wenn du ein größeres Projekt hast. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, für Spiele sind ja oft sehr groß, dass das da wirklich ein riesen Gamechanger ist, wenn du da eine 10 Gigabit Buchse hast.
Also beim WLAN Debugging, das ist teilweise so schlimm langsam.
Echt?
Also ich habe es meist in der Regel auch immer am Kabel angeschlossen, und mein iPhone Mini habe ich jetzt, das ist mein Testdevice. Wie lange habe ich das jetzt? 3 Jahre, und die Batterie ist jetzt runter auf 83%. Also der zieht schon richtig die Batterie leer.
Er macht das halt kaputt, ne? Sie ist halt dekalibriert. Klar. Das ist halt super, super dösig. Und ich finde das mega schade, dass Apple da keine Unterstützung bietet. Dass man das vernünftig deaktivieren kann. Das, also dass man, also vor allem gibt es da ja auch, ich finde einfach auch einen gesunden Automatismus, ne? Also dass sie einfach, also bei mir müssen sie, also selbst, egal wie doof ihre Local AI auf dem Ding ist oder ihre Local KI, sollte sie mittlerweile gerafft haben, dass der Sascha meist 2 Tage nutzt und dann erst lädt. Da kann ja auch, wenn da ansteckst, ein Alert kommen, sagen, ey, möchtest du jetzt laden? Dann kann ich einfach sagen, ja, nein. Ja,
oder du sagst ein Minimum, gibst ein Minimum an, ab 20% lad wieder auf.
Ja, oder so, genau. Also da könnte man einfach mal die Einstellungen erweitern, finde ich, so ein bisschen. Ist halt nicht Apples Ding, ne?
Ich sage dann immer so gerne, die Action-Cam-Hersteller, die haben das alle hingekriegt, wenn man die als Webcams ansteckt, dass die dann da so einen Schalter haben, während dem Verwenden nicht laden. Die haben nämlich das Problem, dass denen dann immer die Kameras viel zu heiß werden, weil sie dann halt eben versuchen, Vollgas zu laden, während du gerade mit 4K da irgendwelche Webcam-Daten rausziehst. Und das ist ja dann noch die Idee. Und logischerweise sind sie dann relativ schnell auf den Trichter gekommen und haben das dann eingebaut. Und da denke ich mir dann auch immer, ne, wenn so ein Hersteller das so leicht hinkriegt, ne, warum kann Apple das nicht seit 20 Jahren?
Seit 20 Jahren. Ja, ich verstehe das auch nicht. Also es ist ja vor allem, 19. kann ich mir auch nicht vorstellen, aber das ist wieder so ein Ding, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das deren Entwickler nicht haben, aber vielleicht haben die ein internes Tool, womit sie das machen können.
Ist wahrscheinlich einfach vollkommen egal bei denen, weil die sagen halt eben, ich brauche ein neues. Oder die brauchen ja sowieso jedes Jahr ein neues, weil sie ja dann aktuellen Kram testen müssen. Ja, dann ist das auch egal.
Ne? Ja, stimmt schon irgendwie. Also wahrscheinlich entsteht das Problem einfach nicht wegen Reichtum beschlossen bei denen. Und so ein bisschen.
Ja, die werden ja auch noch interne Testgeräte haben und interne Testruns für Prototypen. Ich wette, da kannst du dich dann auch irgendwo für eintragen und dann kriegst du
die. Ja, wahrscheinlich haben die. Also, aber ich finde es halt auch schade, dass das irgendwie nicht bedacht wird.
Ja,
ne? Also ich meine, das wird ja noch nicht mal ein großer Entwicklungsaufwand sein. Ne? Nee, also, sie haben ja die ganze Batteriesteuerung da.
Also, das meinte ich ja gerade mit den Action-Camps. Also bei den Action-Camps, das ist wirklich das Sinnbild von wenig Arbeit, was die oft machen, wenn sie Dinge machen.
Ne? Ja,
und, das, ne? Wenn die das so einfach mal schnell rausrotzen, dann heißt das was. So.
Ja, und vor allem wird es wäre auch was für ihre Intelligenz. Also wie gesagt, dieses Anstecken und sagen, ey, du bist noch bei 60%, willst du da jetzt laden? Und du sagst, nö, ich brauche nur eine Datenverbindung, so, dann das ist ja kein Thema, so, dann lädt das Ding nicht.
Ja, du kannst ja einfach schon anfangen, so wie die Action-Camps das machen. So einfach einen Schalter anbieten und sagen, jetzt nicht laden.
Ja.
So. Und dann, wenn das irgendwie relevant ist, das anzeigen. Oder halt eben im Control-Center allgemein oder sowas. Und dann ist gut. So, da hätten sie schon viele Leute mit glücklich gemacht. Aber nö, das sind wahrscheinlich die ganzen Feature-Requests, die irgendwie unbeantwortet in Radar drin liegen. Und
in Ablage B bei Apple.
Genau, so quasi Ablage B heißen. Ja, naja, es ist schade, aber so ist es nun mal leider. Ne? Viele Dinge werden einfach nicht angegangen, obwohl es offensichtlich ist. Ja. Na schön. So, und um dann nochmal gerade zurückzukommen auf das eigentliche Thema, also Anker Nano Charger, finde ich eine gute Idee, dass der Hersteller sich da gesagt hat, ja, lass mal das doch einfach einbauen. Ist naheliegend. Ja? Wenn das Gerät das nicht kann, dann machen wir das halt eben als Netzteil. Ne? Ja, finde ich toll. Ich hoffe, das kommt auch nach Deutschland. Ne? Also, wenn ich was erfahre, werde ich es berichten.
Ja, also ich hoffe es auch. Ich weiß zwar nicht, ob ich es nutzen werde. Ich benutze ja sehr viel dieses Kabellose. Und da bin ich ja immer noch beim Quick Charge der Apple Watch sehr glücklich drüber. Meine ist jetzt gerade ausgegangen, weil sie rappelleer ist. Und ich benutze sie immer zum Schlafen. Das heißt, bevor ich nachher, also nach dem Podcast brauche ich immer noch ein paar Minuten. Ich gehe ja nicht ins Bett und pennen, das kann ich nicht. Und dann lege ich die nochmal eine halbe Stunde auf den Charger. Und da macht Quick Charging für mich wirklich Sinn, weil dann brauche ich die ja auch dann. Ich werde nicht nur 3 Stunden wach sein. Und da bin ich immer ganz froh, dass ich lade ja auch viel, wenn ich duschen gehe, dann tue ich die da drauf, gehe duschen und dann bringt das halt auch richtig was.
Ja, deine Use Cases sind irgendwie immer so ein bisschen quicker. Da ich die ja nicht nachts anhabe, muss die bei mir eigentlich auch nicht quick.
Ja, doch, die Watch, da brauche ich das wirklich viel. Also beim iPhone nie. Doch einmal habe ich es gebraucht, stimmt nicht. Einmal habe ich es gebraucht, da bin ich auch von der Arbeit zurück, musste auch relativ schnell wieder los. Und das Ding war aber rappeltot und ich hätte es auch im Auto laden können, aber nicht dran gedacht. Ja. Und da war ich mal froh, dass Quick Charging geht. Aber
ja, ich will damit eigentlich nur sagen, es ist irgendwie schade, dass sie das so vollständig ignorieren. Dass das einfach eine Anforderung sein kann an manchen Stellen, dass man sagt, hey, ich möchte bitte meinen Akku schonen, lad den langsam. Ne? So, dankeschön. Ne? Und dann, das ist einfach offensichtlich für viele Leute. Ja. Naja, schade. Deswegen, wie gesagt, mal schauen, ob wir den Anker Nano Charger hier in Deutschland bekommen werden. Übrigens für erstaunlich wenig Geld. Ich glaube, $30 sind es, was sie dafür nehmen. Ne? Ist ja jetzt ein bisschen besser als der alte 30-Watt-Charger, der kleine. Deswegen ein bisschen teurer als der. Aber $30 ist, glaube ich, immer noch ziemlich gut für so ein kleines und dann auch noch smartes Netzteil, was dann ja eben auch jetzt dieses dynamische ich übernehme für dich die Spannung unterstützt. Und das ist halt eben eigentlich die wesentliche Neuerung von dem Netzteil. Und der Care-Mode, das ist nur so nebenbei erwähnt worden noch.
Klingt aber mega spannend. Also
ja,
gerade so genau. Der Care-Mode und ich wünschte, Apple würde sich mal ein Beispiel dran nehmen.
Genau.
Und aber gut. iOS 27, you never know. Da wird alles besser.
Ja, ja, da.
Da räumen sie auf.
Machen sie alles richtig.
Klar. Da kommt auch der AV Player und ist editierbar auf dem iPhone. Der AV Video Player.
Was ist da editierbar?
Der AV, wie heißt der denn? AV Player View Controller ist dann endlich, dass du da Custom Buttons und so reinmachen
kannst. Ach, programmierst du schnell immer. Ja. Nee, das wird niemals passieren.
Doch, das kommt. Garantiert.
Na gut.
Positiv denken.
Ja, ich weiß. Not. Na gut, so. Kommen wir zur Gerüchteküche und zum einzigen Gerücht, was wir diese Woche drin haben. Und das haben wir 2 Minuten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gerade eben noch eingetragen. Danke, ja, Gerüchteküche, dafür, dass wir uns das gerade noch rechtzeitig zur Verfügung gestellt habt. Denn große News rollen rein. Habe ich übrigens total falsch platziert, fällt mir gerade ein. Es ist nämlich schon bestätigt worden von Apple, auch wenn jetzt nicht mehr in der Presseerklärung, aber zumindest inoffiziell wurde schon über ein Statement bestätigt. Und zwar, Google Gemini wird AI-Backend für Siri und auch für Apples Foundation Models. Ja, haben wir doch geahnt, oder? Also, ne?
Haben wir sogar gehofft.
Ja, richtig. Also damit sie mal in die Pötte kommen, natürlich auch irgendwie schon vermutet. Und ja, sie haben scheinbar den Stecker gezogen, erstmal für die interne Lösung. Scheinbar haben sie da weiterhin Probleme gehabt. Wie berichtet, vor einigen Wochen hatten sie da ja drei separat laufende Projekte, die sie am Umsetzen waren. Einmal mit den internen, mit dem internen AI, also mit dem internen LLM, dann mit Google Gemini als LLM und dann auch noch mit Claude war es, ne? Den sie noch evaluiert und umgesetzt haben. Und letzten Endes ging es dann darum, einfach wer ist der Beste, der sollte sich dann durchsetzen. Und jetzt wissen wir es, Google hat sich mit Gemini durchgesetzt und ja, wird jetzt das Apple Backend offiziell für die nächsten Jahre hier stellen. Google bekommt natürlich eine Menge Geld von Apple dafür. Ja, ein mehrjähriger Vertrag wurde hier von CNBC berichtet und Apple soll jedes Jahr circa $1 Milliarde an Google bezahlen, nur für die Rechte, das benutzen zu dürfen, alleine schon. So wurde das hier gesagt. Und hierbei geht es dann um ein Lizenzpaket, das also Gemini und die zugehörigen Cloud-Technologien verwendet werden können. Ich nehme mal an, das ist dann das, was drumherum notwendig ist, um Gemini jetzt zu betreiben. Aber genauso, wie wir es auch vorher im Gerücht schon berichtet hatten, ist es so, dass nicht Google diese Variante für Apple betreibt, sondern Apple betreibt die Variante für sich selber in seiner eigenen Cloud und damit natürlich dann auch in der Private Compute Cloud, so wie sie das damals angekündigt haben. Sie werden also dieses Versprechen halten können, dass sie nicht kommunizieren mit anderen externen Leuten, wenn man mit Siri und Co. dann spricht. Nein, das wird in der Private Compute Cloud laufen und es wurde auch auf Rückfrage von Google da nochmal bestätigt, dass Apple hier keine Daten an Google überträgt. Das heißt also, Google ist dann lediglich Lieferant der Technologie, aber ist kein Nutznießer davon, dass die das verwenden. Ja, ich würde sagen, best of both worlds, oder? Weil Gemini hat ja wirklich jetzt auch einen guten Ruf. Ich benutze das ja auch sehr gerne.
Ja, endlich haben sie es eingesehen und haben den Stecker gezogen, beziehungsweise sie haben sich jetzt Zeit erkauft, also ich denke ja schon, genau, dass sie weiterentwickeln werden an ihren internen KIs,
KI-Models,
aber die sind halt Jahre zurück und ja, wie wir damals
scheinbar.
Wie wir jetzt schon gesagt haben, ne, oder letztes Mal schon prognostiziert haben, am besten ist dann die Dienstleistung einzukaufen. Und sie haben es ja schon mal gemacht mit Google damals. Als das iPhone rausgekommen ist, haben sie die besten Technologien zusammengeführt und damals haben sie von Google Maps als Kartenservice genutzt. Da gab es nichts anderes. Und da haben sie halt auch diese Technologie genutzt, die beste war zu dem Zeitpunkt und haben danach ihren eigenen Kartenservice aufgebaut. Also ich finde es genau richtig, wie sie es gemacht haben. Alles andere wäre viel schlimmer für sie gekommen, glaube ich.
Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht und auch ein gutes Beispiel gemacht, weil Google Maps ist damals, als das auf dem iPhone kam, auf dem ersten, ist das auch einfach ultimativ gut gewesen. Ja. Ja, und es gab keinen anderen, der irgendwas Vergleichbares gehabt hätte. Und dann haben sie ja dann mit viel Aufwand ihre eigenen Maps aufgezogen und dann was viel Besseres gemacht, während natürlich parallel Google Maps auch besser geworden ist. Ne, die sind ja auch mehr oder weniger gleich gut heutzutage. Aber das hat Apple natürlich dann selber auch durchgezogen und wirklich einen guten Job gemacht. Gerade dann auch die vektorbasierten Karten dann ein paar Jahre später auszurollen, sodass man nicht immer diese Kacheln laden muss. Da sind schon einige super gute Verbesserungen reingekommen im Laufe der Jahre. Das haben sie schön gemacht. Ist aber dann auch so das klassische Apple-Vorgehen gewesen an der Stelle. Ne? Erstmal das gute Produkt von einem Konkurrenten nehmen, dann sagen, hey, das ist hier eine wesentliche Technologie, wir investieren da rein, dann setzen sie sich hin und arbeiten iterativ daran und machen das geil. Ne? Das ist halt eben eine Sache, die Apple tatsächlich kann, was sie zum Beispiel eben bei Maps sehr schön gezeigt haben. Ne? Naja, schön. So, und deswegen wollen wir jetzt hoffen, dass sie das dann bei dem Thema AI dann jetzt auch genauso machen werden. Was auch immer da jetzt nochmal das Problem ist intern, das ist ja bisher nicht klar geworden. Ja, also wo hat es jetzt gescheitert, ne? Die eigenen Technologien zu verwenden, die ja entwickelt worden sind. Das hoffe ich, dass uns das die Vögelchen so in den nächsten Wochen bis Monaten dann auch noch ein bisschen berichten werden. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, für den Nutzer und auch allgemein technologisch für Apple und für alle, die dahinter stecken und dranhängen, wahrscheinlich eine sehr gute Entwicklung. Also ich kann es ja wirklich kaum erwarten, bis sie die deutsche Serie überarbeiten. So, dass sie mal.
Ich hoffe, Deutschland ist vom Start an dabei, ehrlicherweise. Ja,
bitte.
Also ich habe ein bisschen Schiss, muss ich zugeben.
Ein bisschen,
also,
ja.
Apple ist ja sehr gut da drin zu sagen, naja, machen wir aber alles in Englisch. Also use only, tun's leid. Und wo du dann immer denkst, oh, ne, so. Und ich glaube, also ich hoffe es sehr und ich genieße ja jetzt schon auch sehr, wenn ich Siri was frage, dass ChatGPT das macht, weil ich einfach, wenn du halt mal so eine allgemeine Frage hast, ich das sehr praktisch finde, mal eben fragen zu können. Ja, und wenn das natürlich jetzt noch privatsphäre-technisch besser wird und ich träume ja auch davon, saubere Kalendereinträge machen zu können, ne? Also dieses kontextbasierte Stellen, also meine Erwartungshaltung ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch zu hoch, aber dass ich sowas dann sage, irgendwie erstelle mir einen Termin für Donnerstag von 18 bis um 23 Uhr und lade meine Schwester ein und wir treffen uns hier bei mir zu Hause. Na, und nenne den Termin Tulsa King gucken. So, und dann macht er das. So Kontext. Das stelle ich mir vor. Das ist nämlich genial.
Mhm. Was übrigens Gemini schon drin hat, ne? Leider die falsche Cloud, weil die haben halt eben logischerweise dann die Google Services schon angebunden. Habe ich aber die Tage jetzt hier bei mir beim Experimentieren mit Gemini irgendwie entdeckt, dass er mir da eine Einkaufsliste in mein Listentool irgendwie von denen da reingeschrieben hat. Und dafür musste er nämlich die Freigabe haben, da was reinzuschreiben. Deswegen ist es mir dann aufgefallen. Und dann habe ich auch nachgeguckt und geschaut, ob sie da irgendwie Konnektoren gebaut haben, jetzt irgendwie für Apple und Co. Nee, natürlich nicht. Also das muss dann jetzt Apple machen. Ja, in dem Sinne ist das dann jetzt auch genau das, was sie da jetzt noch machen müssen. Ist natürlich für den Moment übrigens auch vollkommen unklar, wie das jetzt technologisch genau angebunden wird. Ne, das ist natürlich eine Sache, die Apple dann jetzt noch finalisieren muss. Ne, ob sie da also jetzt irgendwie ihre Intensgeschichte tatsächlich jetzt verwenden oder ob sie da auf das, wie hieß dieser neue Standard nochmal?
MCP.
MCP. Mhm, ja. Meinte ich auch.
Model Context Protocol.
Mhm, genau. MCP unterstützen, was ja berichtet wurde, dass sie da scheinbar sehr viel interne Ressourcen rein investiert haben, das zu unterstützen jetzt überall. Vielleicht ist das dann auch quasi die allübergreifende Schnittstelle und vielleicht haben sie sich dann auch dafür dann entschieden.
Aber ich glaube, MCP ist ja eher, um mit AIs zu kommunizieren und um in die Apps zu gehen, werden sie schon ihre Intents benötigen. Ne?
Ja, das bleibt hier. Genau, das ist nur die Kommunikation zwischen den Diensten. Ne?
Ja. Ja, aber MCP ist ja genau das. Also das ist ja die Anbindung, die das LLM anbindet an sowas wie deine Adressdatenbank auf dem Telefon oder sowas. Ne? Das sind ja genau die Sachen, die du konnektieren willst.
Ja. Genau, die AI mit verschiedenen anderen fremden Systemen, ob Git oder
ja, genau.
Dein internes Telefonbuch. Alle, die eine MCP-Schnittstelle haben, können miteinander kommunizieren.
Genau. Und prinzipiell müsste das dann bei Apps genauso wie bei, bei Cloud-Diensten oder sowas eigentlich funktionieren für alles, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich habe mir das jetzt auch nicht im Detail angeguckt, aber so habe ich das verstanden, dass das quasi genau diese Schnittstelle ist, um diese Daten zur Verfügung zu stellen für das LLM. Und ja, das ist halt eben das Wesentliche, ne? Wenn man sich jetzt die LLMs von vor ein paar Jahren anguckt oder die einfachen, lokalen, die jetzt irgendwie nicht irgendwie ein Research im Internet oder sowas machen können und dann jetzt so die aktuellen, wie halt eben Gemini zum Beispiel jetzt, der das ja aktuell kann, dann merkst du dann auch schon, wie wichtig das ist, solche Konnektoren zu haben. Und wenn es jetzt nur um diese Internetrecherchen geht, und genauso ist es natürlich mit den ganzen lokalen Sachen, ne? Ja. Und deswegen ist es also sehr wichtig, diese Daten da irgendwie reinzubekommen. Und naja, gut, wir wissen es nicht, wir müssen noch abwarten, was Apple da technisch machen wird. Ich nehme mal an, als Entwickler werden wir das mitbekommen, früher oder später, weil egal, welche Schnittstelle sie jetzt adaptieren werden, wir werden sie dann wahrscheinlich auch in den Apps integrieren können oder müssen. Und ja, dann werden wir es mitbekommen. Naja. Ja, sehr schön. Also so sieht das aus. Apple hat hier gegenüber CNBC zumindest in einem Statement, also sie haben da jetzt irgendwie keine Presseerklärung gemacht oder sowas, aber zumindest in einem Statement an die Presse auf Rückfrage dann jetzt hier das bestätigt, dass sie also diesen Vertrag unterschrieben haben und dass sie nach, ich lese mal gerade im Englischen vor hier, after careful examination we determined that Google's technology provides the most capable foundation for Apple Foundation models and we are excited about the innovative new experiences it will unlock for our users. Also gut, das ist ein typisches Marketing-Gebla mit, ja, sie haben sich für die Technologie entschieden, weil sie die beste ist und weil sie, ja, da scheinbar in Stechen hatten, wie wir das eben berichtet haben. Ja, und in dem Sinne sind wir also gespannt, was sie da jetzt tun und der Rest ist dann jetzt ihr Job, das vernünftig ins Betriebssystem reinzubekommen. Wollen wir hoffen, dass sie sich da jetzt nicht auch noch in den Nesseln setzen, dass das jetzt ein gemachtes Thema ist. Naja, tja, mal gucken. Ja, sonst noch was dazu? Ich glaube, wir sind glücklich, oder?
Ja, wenn es in Deutschland kommt, schon. Dann ja, auf jeden Fall.
Das mit ein bisschen Vorsicht so.
Das müssen sie weltweit machen.
Ja, bitte.
Ja, also die haben ja ihr ganzes Marketing, die ganzen neue Hardware darauf ausgelegt, auf Apple Intelligence. Das können sie ja jetzt nicht nur für Amerika machen.
Ja. Ja, ob sie da jetzt die Sachen sofort unterstützen werden, die sie offiziell für Apple Intelligence schon unterstützen, oder ob sie da eine neue Runde machen, das ist dann allerdings die große Frage, ne? Keine Ahnung. Naja gut, wir wollen mal hoffen, dass es nicht allzu lange dauert.
Also wenn sie da zweigleisig fahren, ich glaube, das wird schwierig.
Zweigleisig, was meinst du?
Ja, wenn sie jetzt das Apple Intelligence so lassen, wie es ist, und dann nur in Amerika wirklich die Technologien von Google dann nutzen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, keine Ahnung. Könnte aber natürlich schon sein, dass sie einen Staged Rollout machen. Ne? Aber da sind wir jetzt mit dem deutschen Support ja dann auch so mit in der zweiten Runde drin gewesen. Ne? Das ist jetzt auch gar nicht so lange gewesen. Aber
ja gut, Staged Rollout, ich hatte das jetzt so verstanden, dass das nur in Amerika kommt.
Das war ja nur unsere Sorge. Das wurde hier nicht kommuniziert.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das Staged Rollout, klar, das machen sie auf jeden Fall, logisch.
Nehmen wir zumindest mal an, ja.
Klar, mit 2 Jahren Verspätung muss man schon mal langsam ausrollen.
Vorsichtig sein.
Ja, klar, aber du willst auch nicht, dass dir alles explodiert. Du kennst das ja, wenn du jetzt selber ein großes Release bei deiner App anstehen hast, dann ja, machst du das auch vorsichtig.
Ja, wir fummeln auch nicht 2 Jahre an einem Release rum, ne? Also das ist schon sehr lang, was Apple da fabriziert. Aber ja, alles gut.
Ist vielleicht aber auch komplizierter und so. Ja. Na gut, so, also wir sind mal gespannt und werden berichten, wenn es da noch was zu sagen gibt. Von den Hintergründen nehmen wir aber im Prinzip natürlich an, dass offiziell von Apple da nicht viel kommen wird. Also sie werden sich jetzt bestimmt nicht auf die WWDC dann hinstellen und sagen, oder zur WWDC dann hinstellen und sagen, ja, wir haben jetzt übrigens hier Gemini integriert und Siri ist jetzt toll, weil wir Google-Technologie eingebaut haben. Sondern natürlich genau andersrum. Sie sagen dann, ja, wir sind so toll, das funktioniert jetzt alles. Ne?
So. Ja, das hast du jetzt in dem Statement schon gelesen. Ne? Die Foundation wird weiter das Vokabular sein. Die werden Google Gemini nicht erwähnen.
Ja, genau. Ja, aber so ist es natürlich auch okay. Als Plattformanbieter kannst du die im Hintergrund austauschen, die Sachen. Ist dann auch kein großes Drama, wenn man das ein bisschen abstrahiert hat. Das werden sie hoffentlich getan haben. Dann ist das kein großes Thema. Sonst hätten sie das gar nicht so fahren können, dass sie die drei Sachen parallel entwickelt haben für eine Zeit. Irgendwo musste das ja reinsteckbar sein. Na gut, ja, so, also wir sind gespannt. So, und damit sind wir dann auch schon durch die Küche durch und kommen zu den Picks. Und ja, da hat der Thorsten heute was.
Heute machen wir mal einen etwas mehr analogen Pick.
Ja,
und zwar würde
wir sind ja auch Technik-Podcast, wir dürfen das.
Ja, natürlich. ich würde gern meinen persönlichen Habit-Tracker vorstellen. Hintergrund ist einfach, seit September mache ich so ein Ernährungscoaching mit und in dem Zuge habe ich mir ja einfach ein Journal bestellt und das ist einfach so ein Einband, wo du dann praktisch leere Seiten hast und da habe ich mir dann entsprechend so ein Habit-Tracker-System aufgebaut, was ich ganz gut finde und das wollte ich mal kurz vorstellen. Also ich habe die ganzen Daten natürlich in der Watch und im Phone und in der Health-App und das ist auch meine Datenbasis. Ich sammle natürlich die Daten über die Watch und über das iPhone, soweit ich das ja sehen kann und natürlich noch meine entsprechend digitale Waage dann noch. Und ja, was habe ich gemacht? Also ich habe mich im Vorfeld ein bisschen auch informiert, habe da auch einige verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie man sowas machen kann. Und ein Video ist mir da wirklich ist sehr hervorgehoben und ich werde dieses Video auch verlinken. Das ist ein YouTube-Video. Müsst ihr euch mal anschauen. Das ist die Grundlage, die Basis dazu. Und es ist einfach so, dass ich hingehe und für jeden Monat praktisch mir eine Seite mache mit den entsprechend 31 Tagen, respektive 30 Tage, je nachdem, wie viel der Monat hat. Und du hast dann auf einer Seite praktisch die 31 Tage aufgelistet und kannst dir dann für jeden einzelnen Tag ein Ereignis aufschreiben, also eine Zeile aufschreiben, wo du sagst, okay, dieses Ereignis oder diese Erinnerung habe ich an diesen Tag, kann was Positives sein, kann was Negatives sein, aber so hast du ein relativ schnelles Journaling, wo du dann den ganzen Monat relativ schnell mal durchgehen kannst und siehst, ah ja, okay, die und die Sachen sind passiert, die und die Sachen waren gut und die waren schlecht. So, dann habe ich auf der anderen Seite von dem Journal, habe ich mir dann entsprechend die einzelnen Habits aufgeschrieben. Ich habe in dem Fall habe ich halt mein Gewicht, ich habe mein Training. Also wenn ich an einem Tag laufe, mache ich mir entsprechend dann ein Check, dass ich an dem Tag gelaufen bin. Ich führe meine Steps aus, also wie viele Schritte ich gelaufen bin. Ich tracke meinen Blutdruck, also wie ist meine Herzfrequenz, wie ist mein aktueller Blutdruck, immer zur selben Zeit gemessen und dann übertragen. Natürlich auch alles, habe ich alles in der Watch, alles gut. Aber ich habe hier irgendwie die Möglichkeit, das auf zwei Seiten wirklich den kompletten Monat zu sehen und auch meine, ja, den ganzen Verlauf. Da ist halt alles mal eine ganz andere Nummer, die Sachen analog zu sehen als digital. Du kannst natürlich auch die ganzen Sachen digital auswerten und hast deine Monatsstatistiken. Aber irgendwie, es fühlt sich halt besser an, wenn du die Sachen trackst und den Fortschritt da siehst. Also es ist ein anderes Feeling, ein anderes, ja, du hast eine ganz andere Haptik, als wenn du das digital machst. Zumindest für mich. Also es ist ja auch ein Gefühl, was jeder für sich hat. Und eine Sache, Das war mir vorher nicht so bewusst. Ich habe auch ein Schlaftracking eingebaut. Über die Watch bekomme ich ja entsprechend diese Schlafqualität. Da habe ich ja diese KPI, die ich mit einer Punktzahl 67, also 100% ist perfekter, super Schlaf, super Nacht, die du gehabt hast mit den genau richtigen Anzahl an Tiefschlafphasen und so weiter. Und da trackst du halt entsprechend auch, okay, wie viele Stunden hast du geschlafen? So. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, ich habe dann praktisch so eine Fieberkurve gemacht, habe mir so aufgeschrieben, 3 bis 12 Stunden, je nachdem, wie viel du schläfst, so dass die X-Achse, Y-Achse ist dann entsprechend der Zeit, also die einzelnen Tage, die siehst du dann praktisch genauso wie die Events, die du dir aufschreibst oder die einzelnen Steps, die du genau in der Zeile hast du dann auch deine Anzahl an Stunden, die du schläfst und machst dir dann praktisch so eine Fieberkurve. So, und dann siehst du praktisch auf einen Blick, okay, wie verhält sich denn mein Schlaf? So, und da muss ich sagen, das war mir nicht so bewusst, hatte ich, als ich angefangen habe, echt mega wenig Schlaf und was mir aber gar nicht so bewusst war. Und das konnte man mit dieser Fieberkurve sehr, sehr schön sehen, weil dieser Schlafindex, ja, der sagt dir dann, gibt dir dann eine Zahl, aber da erkennst du nicht so schnell, dass du die Schlafstunden erhöhen könntest oder deinen Tiefschlaf verbessern könntest. Also das war wirklich ein sehr guter Outcome, den ich über dieses Journaling habe. Also das waren so die ersten zwei Seiten. Das ist so der Standard. Du trägst das täglich entsprechend ein. Dann auf der dann weiter. Das habe ich dann so mit den einzelnen Monaten immer weiter verbessert. Habe ich mir praktisch den aktuellen Monat angezeigt und habe geschrieben, okay, definier dir mal 3 Goals für diesen Monat. Was möchtest du diesen Monat erreichen? Die ersten 3 Goals. So, und das definierst du, wenn der Monat anfängt. Und da habe ich zum Beispiel am Anfang geschrieben, okay, ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte Training machen. Und da habe ich dann zum Beispiel dann am Ende des Monats mir angeschaut, okay, was bin ich denn im September entsprechend gelaufen? So, und dann hatte ich dann praktisch, wo habe ich hier meine Goals gemacht? Lass mich mal kurz schauen. Ja, genau. Also bei dem ersten Monat habe ich zum Beispiel eine durchschnittliche Schrittanzahl von 8.000 Stück gehabt und in der Summe im Monat 250.000 Schritte gelaufen. Und da kriegst du dann, also das habe ich dann neben meine Goals geschrieben, was habe ich dann insgesamt getrackt für das einzelne Goal, soweit ich das tracken kann. Es gibt natürlich auch Goals, wie einfach, dass du sagst, okay, ich möchte einfach mehr kochen. Oder gesünder kochen. So. Dementsprechend, das kannst du halt nicht quantifizieren, das ist halt nicht messbar. Das ist nur, das konnte ich nur in dem Fall, ich habe halt in dieser Habit-Zeile habe ich halt nicht nur Training, sondern auch Kochen. Also wenn ich dann praktisch 3-mal die Woche mir die Mahlzeiten vorbereite, dann habe ich dann entsprechend auch 3 Einträge in den Habits. So, und dann kannst du auch sehen, okay, bist du regelmäßig dabei und machst dein Meal Prep und so weiter. Also das ist ganz cool. Auf jeden Fall kannst du dann die Goals, wenn der Monat abgelaufen ist, kontrollierst du die nochmal und dann siehst du halt, welche konntest du umsetzen, was konntest du nicht umsetzen. Und die Sachen, die halt noch nicht so gut laufen, werden dann, also übertrage ich dann in den nächsten Monat und versuche mich dann entsprechend darauf zu konzentrieren, verändere auch ein bisschen die Priorität, also setze dann das Goal dann nach ganz oben als erstes und ich sage, okay, darauf konzentrierst du dich auf jeden Fall. Ja, und so mache ich das jetzt seit September und ich muss sagen, also mir bringt das was, jeder ist da ja anders, jeder arbeitet damit gerne anders und andere machen es digital. Ich finde es eine tolle Sache. Ich werde auf jeden Fall mal dieses Video verlinken. Der Kollege, der so diesen ersten Tracker da gemacht hat, also ich fand es super. Und jeder kann das halt so ausbauen und für seine Gewohnheiten, seine seine Situation entsprechend anpassen.
Mhm. Ja, sehr schön. Klingt gut, ja. Also da muss man halt eben dann schon das Interesse haben, das vor sich zu sehen und so auf Papier zu machen. Das ist eine ganze Menge Arbeit wahrscheinlich, ne?
Ja, also du musst halt dabei bleiben, ne? Weil sonst wird es halt schwierig, die ganzen Sachen nachzutracken. Also ich habe jetzt über die Feiertage habe ich auch ein bisschen schleifen lassen. Also dann ist das sehr viel Aufwand, das nachzutragen.
Ja. Mhm. Ja. Ja, aber ich mag das ja auch, wenn man irgendwie materiell Dinge hat, die man irgendwie auf dem Tisch in die Gegend rumschieben kann. Und habe ich auch schon immer wieder mal erzählt, dass ich großer Fan von Notizbüchern und manuellem Reinschreiben und sowas bin. Das hat auch nochmal eine gewisse Qualität, wenn man es mag. Ne? Muss man ja nicht mögen. Ja.
Genau.
Ja, schön. Werde ich mir auch mal anschauen. Ich bin ja auch immer fasziniert von Ideen, wie andere Leute das machen. Und das jetzt so in einem Journal zu machen, für diese Sachen habe ich jetzt auch noch nicht gemacht bisher, muss ich sagen. Habe das jetzt eher fürs manuelle Schreiben oder sowas oder für Projekte oder sowas verwendet. Ja, deswegen schaue ich mir das nochmal an. Schön. Spannend. Sehr gut. Ja, bin ich gespannt, wie du da jetzt nach noch mehr Zeit dann darüber sprichst. Wenn du da jetzt mal ein ganzes Jahr voll hast, hast du wahrscheinlich eine ganze Menge Erfahrungen noch gesammelt, die da vielleicht auch einfließen können dann in.
Ja, und du kannst es halt jeden Monat verändern, ne? Also ganz andere Habits dazu nehmen, andere wieder wegnehmen, wenn die nicht mehr interessant sind oder wo du dann den Fokus nicht drauf legen möchtest. Mhm. Also, wie gesagt, jeden Monat habe ich da, sehe ich wieder andere Sachen. Wie gesagt, dieses Outcome mit dem Schlaftracking war für mich echt sehr interessant. Und ja, dass du einfach so dir selbst so eine Struktur entsprechend gegeben hast und da auch mal reingucken kannst. Und das ist so, das leitet dich so ein bisschen. Das ist ganz gut.
Mhm. Ja, schön. Ja, Hauptsache, das motiviert dich, das zu machen, was du da am Machen bist.
Ja.
Und die Habits sind natürlich so ein Thema für sich, gerade jetzt auch Anfang des Jahres. Ne? Wo man dann sich echt auch manchmal zusammenreißen muss und dann mal wirklich Gas geben. Und natürlich ist da irgendein System, wo man sich dann selber immer wieder daran erinnert, das zu machen, dann wahrscheinlich genau das Richtige dafür. Liegt das dann für dich jetzt so immer so bei dir auf dem Schreibtisch oder wie handelst du das?
Ja, genau. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mehrere Journals, aber dieses Habit-Tracking ist jetzt wirklich für die Ernährung da und für Bewegung. Ich habe noch ein Work-Journal, wo Sachen drinstehen, aber das ist dann nur rein arbeitstechnisch. Mhm. Und aber das ist halt privat, das liegt hier und ich in der Regel am nächsten, also wenn ich es dann tagsüber nicht eintrage, okay, dann mache ich es dann am nächsten Morgen für den Vortrag.
Mhm. Ja, also geht ähnlich in die Richtung, wie ich das mit meinen To-Do-Listen mache. Für mich sind das immer To-Do-Listen, das ist auch ein Konzept, was ich mir irgendwann mal selber ausgedacht habe. Ich habe unterschiedliche To-Do-Listen, eine tägliche, eine wöchentliche, eine monatliche, eine irgendwann mal Liste und da gehe ich halt eben immer hin, trage die nach. Im Optimalfall jeden Morgen, bevor ich anfange zu arbeiten, mache ich meine To-Do-Liste für den Tag, mache mir da auch in der Regel immer drei Punkte, die ich erledigen möchte oder die mit Prio gemacht werden sollen. Und ansonsten trage ich halt eben da dann auch Dinge ein, die anfallen. Wenn ich also jetzt irgendwie während der Arbeit denke, oh, du musst das und das noch einkaufen, ne, dann schreibe ich mir das zum Beispiel auch auf meine To-Do-Liste dann einfach auf und erinnere mich dann später dran, wenn ich dann nach der Arbeit da wieder drauf gucke. Ne? Und es gibt also, was ich damit sagen wollte, ist Dutzende unterschiedliche Systeme. Ja, ich glaube, keiner hat dasselbe System, was ein anderer hat. Ne? Also es ist irgendwie, jeder möchte immer ein bisschen was anderes haben, zumindest meiner Erfahrung nach. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der dasselbe System gemacht hätte wie jemand anderes. Und die Anforderungen sind immer ein bisschen anders, dass die Motivation ist eine andere und entsprechend sind dann da auch immer die Lösungen sehr unterschiedlich. Und nichtsdestotrotz kann man da immer auch für sich selber irgendwie noch spannende Verbesserungen ableiten. Also ich habe in der letzten Zeit auch immer wieder viele Dinge ausprobiert und dann aber auch wieder sein lassen, weil sie nicht funktioniert haben. Was ich zum Beispiel mal eine ganze Zeit lang wirklich durchgängig versucht habe zu machen, ist Pomodoro. Kennst du das?
Ja.
So diese 20-Minuten-Timer zu stellen und dann halt eben dann da immer so Arbeitsblöcke zu machen.
Ja, kriege ich aber auch nicht hin. Also ich habe es auch versucht. Mhm. Ich habe auch so eine Uhr hier, aber es ist, ich habe sogar eine digitale Uhr gehabt.
Ja.
Alles. Das, also ich glaube, da musst du dich wirklich mega zu zwingen. Also
ja, ich
am besten ist, wenn du wirklich alle Distractions irgendwie wegdrückst, dass gar nichts da ist. Also das ist so,
ja,
dass du dich zumindest den Fokus da behalten kannst und dann klar, machst du glaube ich, von dir aus schon allein Pausen, wenn es nicht mehr geht. Oder
ja, genau. Ich habe das auch einfach nur als überflüssige Einschränkung empfunden letzten Endes. Deswegen habe ich es dann auch wieder sein lassen, weil dieses Pause machen müssen für mich im Prinzip dann eher nerviger gewesen ist. Also ich habe für mich dann mir einfach gedacht, ja, meine Gedankenrhythmen, die sind definitiv länger als 20 Minuten. Ich habe mich immer geärgert, nach 20 Minuten aus meinen Gedanken rausgerissen zu werden. Und sei es jetzt Softwareentwicklung oder sei es Schreiben oder sonst was, wo ich dran sitze, was länger dauert, irgendwie denke ich nicht in 20-Minuten-Rhythmen und habe das halt eben immer als Unterbrechung gefunden, die nicht angenehm war. Ja. Und dann habe ich es wieder sein lassen.
Wobei die 20 Minuten sind ja nicht gesetzt, ne? Also du kannst ja die Zeit für dich selber einnehmen, wenn du sagst, hey, ich arbeite 90 Minuten fokussiert und will dann eine Pause haben, dann machst halt 90.
Ja, aber dann ist es letzten Endes auch irgendwo müßig, weil dann kommst du in so einen Bereich rein, wo du dann auch einfach sagen kannst, ich nehme mir vor, alle Pi mal Daumen Stunde, zwei Stunden oder sowas, auf jeden Fall mal eine Pause zu machen, an die frische Luft zu gehen, einen Kaffee zu trinken, sonst irgendwas zu machen und dann weiterzumachen. Und das schadet eigentlich nie. Das muss man auch realisieren, dass Pausen notwendig sind. Man kann nicht einfach durchpowern. Ja, vielleicht, wenn man 20 ist, noch ein bisschen was. Aber dann ist auch irgendwann mal vorbei. Und also, wie gesagt, es ist auf jeden Fall spannende Thematik, das ganze Ding. Ne? Da ist man irgendwie ewig dran am Basteln. Ja, schön zu sehen, dass es da weiterhin kreative neue Ansätze gibt. So kannte ich das jetzt bisher auch noch nicht. Sehr schön. Ja, wer sich das anschauen möchte, Link in den Shownotes. Ich werde mir das auch mal anschauen. Und herzlichen Dank, Thorsten, für deine Ausführungen. So, und dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir vielleicht besser vorher eben kurz noch gemacht hätten. Aber okay, es geht noch um die Updates, eben unsere letzte Sektion. Und zwar, ja, tatsächlich, die Apple hat die Betas wieder aufgenommen. Die 26.3 Betas, der Train, den hatten sie ja schon kurz vor Weihnachten aufgenommen. Und heute ist Beta 2 von den Punkt 3 Betas gekommen. Natürlich gibt es aktuell keine Infos dazu, deswegen haben wir auch nicht viel dazu zu erzählen. Wenn wir irgendwas in Erfahrung bringen, werden wir es berichten. Aktuell könnt ihr das im Beta-Train installieren, wie üblich.
Ja. Genau, jetzt habe ich aber noch eine Sache zu den Betas, beziehungsweise zu den aktuellen Updates. Habt ihr das auch gehabt? Ich habe folgendes Problem. Ich wollte für den Januar so ein paar Sachen aus meiner Health-App wieder nachtragen ins Journal. Und dabei habe ich gesehen, dass meine Watch nicht mehr gepairt ist mit dem iPhone. Und ich denke mal, das ist seit 26.2. Apple hat ja da diese automatische Synchronisierung mit der Apple Watch deaktiviert. Das geht ja nicht mehr. Und meine Watch war weg eben. Also ich habe seit Ende Dezember keinerlei Synchronisierung mehr mit der Health-App gehabt. Ich musste alles neu einrichten. Die Watch habe ich eben noch kurz vor der Aufnahme entsprechend neu gekoppelt, also zurückgesetzt, neu gekoppelt. Also ganz
merkwürdig. Also meinst du auch keine Schritte und so?
Gar nichts, nein, nichts.
Okay, nee, das habe ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt gerade mal aufgemacht. Ich habe meine Schritte für heute drin. Ich habe meinen Schlafindex.
Okay, also ganz merkwürdig. Vor allen Dingen, ich hatte auch keine Chance mehr, das Ding zu koppeln. Ich musste die Watch komplett zurücksetzen.
Aber du bist sicher, dass es an der Watch liegt und nicht am neuen iPhone? Dass das nicht geklappt hat, der Switch zum iPhone R? Weil die Watch kann ja...
Die beiden Sachen habe ich ja schon länger gepaart.
Ja? Ja, aber also manchmal klappt dieser Switch nicht, wenn du aufs neue iPhone gehst. Dann schlägt der irgendwie fehl, dann läuft die Watch aber weiter.
Nee, aber das ist, ich habe das... habe ich doch jetzt schon länger.
Ja, okay, dann... Vielleicht hast du einfach seitdem den Sync nicht richtig gehabt, wenn da die Übernahme doch, nicht...
Bis zum 28.12. hatte ich alles gesynkt.
Ah, okay, ja, gut, das...
Komisch.
Ja, gut. Bei mir ist also auch wirklich alles da.
Super merkwürdig. Ich weiß überhaupt nicht, warum sich die Watch da verabschiedet hat.
Ja, keine Ahnung. Habe ich so bisher noch nicht gehört.
Okay, ich dachte schon, wäre irgendwie nach dem Update von der 26.2 gewesen oder so.
Ja gut, aber das war ja auch nur dieser Austausch der WLAN-Passwörter, was sie da jetzt für die Europäer deaktiviert haben. Das ist zwar nervig, aber also ich habe jetzt noch keinen Kontakt damit gehabt, aber sollte jetzt nichts mit Sync oder sowas zu tun haben, wenn das einmal aufgebaut ist.
Achso, wirklich. Naja, okay.
Naja, gut. Mal im Auge behalten, wenn es irgendwo was zu berichten gibt, dann werden wir nochmal auf zurückkommen. Na schön. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch durch für diese Woche. Haben wir noch anderthalb Stündchen vollgekriegt. Da sind wir ja nicht böse drum. Sehr gut. Machen wir Feierabend für heute. Ja, schreibt gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt doch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen herzlichen Dank fürs Reinhören, Reinsehen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche und habt eine schöne Zeit. Bis dann.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und macht's gut. Ciao.